Ja, ja, ich schon das Mikrofon, ich weiß schon. So? Ne? Ja, ist okay, ich muss aber meine Skript noch sehen. So, jetzt wird's ernst. Ich soll langsam sprechen, laut und deutlich und all sowas. Ich habe das schon geübt in den letzten 70 Jahren. Ich hoffe, es klappt heute Nachmittag oder heute Vormittag. Jetzt sind wir ja morgens. Also, wir haben den Text gehört aus Enthüllung, Kapitel 21 und 22. Ich möchte aber nochmal für die, die vielleicht das erste Mal hier sind oder sich nicht mehr erinnern können an die 23 Vorträge über die Enthüllung, die ich hier schon halten durfte. Heute ist der 24. Und einen haben wir noch, gell? Einen haben wir noch, wenn der Herr will und wir leben, dann beim nächsten Mal. Es fängt ja an, und das ist für mich immer wieder wichtig, im Vers 3, dass der Johannes aufschreiben darf, glückselig, wer sich mit dieser Prophetie beschäftigt. Und ich kann euch sagen, ich habe ja die Enthüllung etwa 2,5 Jahre lang fast jeden Tag beackert, um dann den Kommentar dazu zu machen. Ich habe ein ganz neues Gefühl für Heilsgeschichte bekommen. Und ich kenne einige Brüder, die haben das auch gemacht, die sind in der Tat der Meinung, das macht glückselig, gell? Also ich kann nur sagen, früher hieß immer ja ein Buch mit 7 Siegeln und man hat das gemieden, weil, was weiß ich, das so schwierig ist. Du musst dich einfach mal damit beschäftigen, dann merkst du, dass das nicht so schwierig ist, wie es immer gesagt wird. Und das fängt ja an, dass Johannes zuerst eine Einleitung gibt. Anschließend geht es um 7 Gemeinden, 7 Versammlungen, die da behandelt werden. Ich komme noch auf das eine oder andere zu sprechen, auch heute. Und danach kommen bis zum Kapitel 20, also Kapitel 4 bis 20, sind insgesamt 7 Wahrnehmungen, meist als Visionen bezeichnet. Und da ist immer der erste Teil im Himmel, der zweite auf der Erde. Und nach diesen 7 Wahrnehmungen wird uns dann ab Kapitel 21 eine ganz neue Sicht vermittelt, nämlich die des vierten Kosmos, etwas völlig Neues. Und in dieser Zeit befinden wir uns jetzt, das war der letzte Beitrag hier im letzten Herbst, dass wir uns dann die Stadt, das neue Jerusalem mal angeschaut haben und festgestellt haben, dass es da ganz toll aussieht, gell? Die Ausstattung. Die Ausgestaltung, wie man, die kommt ja heute dran. Johannes wird erst auf einen Berg geführt, ihm wird diese Stadt gezeigt und wir erkennen hier die äußere Darstellung der Stadt, dann werden ihm die Maße gezeigt und das edle Baumaterial, aus dem die Stadt besteht und auch die Mauer, die darum herum ist. Und heute geht es um die Innenarchitektur. So ein Haus braucht ja so eine Stadt, eine Einrichtung, gell? Die Innenarchitektur und die Bewohner. Und danach, und das ist das nächste Mal dann, kommt dann der Höhepunkt der Enthüllung, nämlich die Schlussbemerkungen. Ja, ich nehme die Verse im Einzelnen dran, wie wir sie hier schon insgesamt gehört haben. Der Text wird etwas anders klingen, aber das dürfte ich nicht stören. Vielleicht gibt es hier und da ein Aha-Erlebnis. Und ich nahm keinen Tempel inne wahr, schreibt hier Johannes, denn der Herr Gott, der Allhaltende, ist ihr Tempel und das Lämmlein. Nochmal zum Begriff Lämmlein. Wir haben eben in der Einleitung ja in der Übersetzung Lamm gehört. In der Enthüllung steht immer Lämmlein, die Verkleinerungsform des Lammes. Das hat nichts damit zu tun, dass es eine Abwertung sei gegenüber dem Lamm, sondern Lämmlein ist eine Wertsteigerung in der heilsgeschichtlichen Sicht. Das Lamm ist Jesus selber als Haupt der Leibesgemeinde. Lämmlein ist, wie hier schon oft gesagt, Christus in Haupt und Gliedern. Und da also in der Enthüllung Lämmlein liest, musst immer denken, da bin ich dabei. Ja? Lämmlein sind wir, die Leibesglieder des Christus zusammen mit ihm. Und da kriegt die Enthüllung einen ganz anderen Geschmack, als wenn ich gelegentlich höre, ja, die Enthüllung ist nur für Israel. Das stimmt sogar. Nur die Leute, die das behaupten, wissen nicht, dass die Ekklesia ein Teil von Israel ist. Dann würde das ganz anders aussehen. Das sind alles Sachen, die wir hier schon mehrfach besprochen haben. Ich will das jetzt nur immer mit erklären, auch für den, der das vielleicht zum ersten Mal hört. Gibt es halt einen Grund zum Nachfragen, wer es genau wissen will. Ja, ich nahm keinen Tempel in ihr wahr. Das ist ja ungeheuer. Johannes war ein Israelit und Jerusalem, die heilige Stadt Gottes, ohne Tempel, undenkbar. Das gibt's einfach nicht. Und jetzt sieht er hier das neue Jerusalem, das ihm gezeigt wird. Und das fällt ihm sofort auf. Da ist kein Tempel. Die Bibelausleger Strack und Biller weg, die legen das Neue Testament aus Sicht der Tora aus. Und ich will mal daraus zitieren, was die zu dem Vers hier sagen. Da heißt es, ich zitiere, das zukünftige Jerusalem ohne Tempel ist ein für die alte Synagoge unnachvollziehbarer Gedanke. Die Erbauung des Heiligtums ist das allerselbstverständlichste Stück altjüdischer Zukunftshoffnung gewesen. Ohne Tempel, kein Gott und keine Zukunft. Und jetzt kommt ein neues Jerusalem aus dem Himmel und da ist kein Tempel. Das muss ich aufschreiben, gell, hat Johannes gesagt. Das kann einfach nicht sein. Gut, wenn wir mal an die Tempel erinnern, wir haben ja auf der jetzigen Erde, in der zweiten Schöpfung, zweiten Kosmos, in dem wir uns eben befinden, ja schon zwei Tempel gehabt, den Salomonischen Tempel und dann den umgebauten, wieder aufgebauten Herodianischen Tempel. Und wir erwarten in diesem Kosmos, in dieser Schöpfung, in dieser zweiten Schöpfung noch einen dritten Tempel, in den sich dann der Antichrist setzt. Ich gehöre nicht zu denen, die behaupten, gegen meine Schriftüberzeugung, du kannst das anders sehen, dass der Tempel ein geistlicher Tempel ist und die Ekklesia in Verbindung mit Christus. Der Antichrist setzt sich nicht in die Ekklesia. Das ist undenkbar, genau wie Jerusalem ohne Tempel für Johannes. Also, es gibt einen dritten Tempel, es ist kein geistlicher Tempel, der Leib des Christus ist rein, der ist nicht antichristlich belegt. Was gibt's noch für Tempel? Ja, wenn wir mal in den nächsten Kosmos schauen, in den dritten Kosmos, die dritte Schöpfung, Millennium, Hesekiel Kapitel 40, fängt das an, wird uns ein vierter Tempel geschildert, der ja im Millennium ganz andere Maße hat. Da gibt es offensichtlich auch eine andere Geografie, weil der Tempel heute, der Tempelberg ist zu klein dafür. Der Hesekiel-Tempel ist viel größer. So dass wir sehen, dass es hier einen völlig neuen Tempel gibt im Millennium. Aber wir haben ja gelernt, dass in der dritten Schöpfung am Ende Himmel und Erde entfliehen. Und danach muss es etwas völlig Neues geben, Kapitel 21, nämlich neue Himmel, neue Erde, auf die das neue Jerusalem kommt. Und da sind wir in der vierten Schöpfung, im vierten Kosmos. Und in diesem vierten Kosmos gibt es keinen Tempel mehr. Und als kein Steintempel, kein gebauten Tempel, der Tempel sieht anders aus. Und genau darauf hat der Stephanus ja hingewiesen, als er gesteinigt wurde. Er hat aus dem Alten Testament zitiert, das ist keine neue Sache, dass es keinen Tempel gibt, sondern er hat zitiert aus dem Alten Testament und hat gesagt, der Höchste wohnt nicht in handgemachten Städten. Ja, das hätte auch der Johannes noch wissen können. Okay, wissen wir immer alles, gell, was da geschrieben steht. Spontane Reaktionen, das sind mir ganz groß, ohne nachzudenken. So, und jetzt ergänzt aber hier in diesem Vers und sagt, Moment, der Tempel ist Gott und das Lämmlein. Wer ist Lämmlein? Bist du dabei? Gell? Gott ist ja unverschämt, gell, jetzt daran zu denken, ich bin Tempel Gottes im neuen Jerusalem. Nein, manche wollen ja noch viel weiter. Also, Gott und das Lämmlein ist der Tempel. Jetzt haben wir einen geistlichen Tempel. Jetzt haben wir einen Tempel, der ist ein Autoritätsprinzip. Das Lämmlein, Christus in Haupt und Gliedern, ist zusammen mit Gott der Tempel. Und wenn wir das als geistlichen Tempel verstehen, könnten wir, wie Paulus, zu dem Schluss kommen, dass dieser geistliche Tempel schon gestaltet wird. Seit Golgatha, seit Jesus auferstanden ist und erhöht und verherrlicht. Wir haben ja seine Leibesglieder nach und nach an ihn hinzugefügt. Deswegen kann Paulus sagen, in 1. Korinther 3, Vers 16, nehmt ihr nicht wahr, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und geht der Tempel kaputt? Nein, der geht weiter, ja? Der bleibt. Und am Ende im neuen Jerusalem ist Gott und das Lämmlein zusammen mit der Ekklesia, mit den Korintherleuten, an die Paulus hier schreibt, dieser Tempel. Unvorstellbar, ja, eigentlich. Das haben die nie verdient, gell? Die haben doch mal gemeckert. Genau wie wir, denke ich, gell? Oder sind wir so brav? Nein. Also, und jetzt musst du noch sehen, im Kapitel 3 der Enthüllung, jetzt 2 und 3 geht es um die 7 Gemeinden, die 7 Versammlungen. Haben die was mit der Ekklesia zu tun? Gell? Das sagt doch die Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gab, und der gab sie seinem Engel und der gab sie seinem Sklaven Johannes, sagt ihr doch hier im Vers 12, der Siegende, ihn werde ich in dem Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Da gibt es, ja, in deiner Bibel steht wahrscheinlich Überwinder, gell? Das griechische Wort hat mit Sieg zu tun. Die Siegenden werden zur Säule im Tempel Gottes. Ich habe nachher noch einen zweiten Hinweis darauf. Also gibt es Leibesglieder der Ekklesia aus den 7 Versammlungen, die zum Leib des Christus gehören und Teil des Tempels sind. Und was sagt Johannes noch in dem Vers 23? Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und ihre Leuchte ist das Lämmlein. Ach, ist das schön, gell? Wenn wir hier schon nichts zum Leuchten haben, dann wenigstens dort. Also die Herrlichkeit Gottes ist dann was? Sie ist wesenhaftes Licht. Das ist kein Licht, wie wir von der Glühbirne kriegen. Und unsere Sonne, die wir jetzt sehen, ist auch noch zu schwach. Nein, das ist wesenhaftes Licht. Gott ist Licht. Das ist sein Wesen, ist das Licht, Liebe und so weiter. Und deswegen gibt es dort, wo er ist, keinerlei Finsternis, sagt uns hier schon auch derselbe Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 5. Gott ist Licht. Und wie leuchtet dieses göttliche Licht nach dem Vers hier? Es leuchtet durch das Lämmlein. Wir sind die Lichtträger, die Lichtverteiler, was immer, wie du das sehen willst, für die Stadt. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes benutzt in diesem Stadium das Lämmlein als Verbreiter seines Lichtes. Schon als Christus als Lamm auf dieser Erde war, hat er zu seinen Lernenden insbesondere gesagt, ihr seid das Licht des Kosmos. Ihr seid, nicht ihr werdet, ihr seid das Licht des Kosmos. Und wie ist das mit den Leibesgliedern, die von ihm noch getrennt sind? Hat er nicht schon in seiner Bergpredigt darauf hingewiesen, dass er ihnen auch gesagt hat, ihr seid das Licht des Kosmos? Das war vor Golgatha. Bringt er schon diesen Lichtgedanken? Wie viel mehr müssen denn diese Leute, die wir damals noch nicht genau definieren können, die aber Teil von ihm gewesen sind, wie viel mehr müssen die leuchten, wenn sie Teil des Lämmleins in dieser Stadt sind? Wenn er doch schon hier zur irdischen Zeit uns als solche bezeichnet. Und deswegen ist Vater, Sohn und Söhne eine wesenhafte Einheit. Und diese organische Einheit ist das Licht für diese neue Stadt. Und jetzt sage ich, die Laiusgemeinde hat mit der Enthüllung nichts zu tun. Das haben wir hier schon mehrfach bewiesen, dass das nicht so ist. Aber jetzt kommt noch ein Aspekt hinzu, Vers 24, wo er sagt, und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln und Achtung, die Regenten der Erde bringen ihre Herrlichkeit in sie hinein. Wie geht das? Punkt 1, die Nationen wandeln durch ihr Licht, ist logisch. Das, was Paulus in 1. Korinther 15, 28 sagt, hat sich noch nicht erfüllt. Es ist noch nicht alles. Gott ist noch nicht allen alles. Es ist noch nicht alles Licht. Die Nationen außerhalb der Stadt benötigen noch das Licht der Stadt, um zu wandeln und um zu genesen, wie wir später in Kapitel 22 sehen werden, damit sie geheilt werden können. Aber hier gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied. Wir haben hier im Kapitel 22 den Hinweis, nachher für die nächsten Verse, dass es zu dieser Zeit keinen Verbannungsfluch mehr gibt. Das heißt, im Millennium und auch vor dem Millennium war noch Tod, Sterben und Verbannungsfluch in Anführungszeichen. Aber hier im vierten Kosmos, neues Jerusalem, neue Erde, neue Himmel, kann niemand mehr schlechter werden. Zu dieser Zeit kannst du nur noch besser werden. Es geht nur noch aufwärts. Die Nationen können geheilt werden. Und dann heißt es hier, bringen die Regenten der Erde ihre Herrlichkeit in diese Stadt. Wie soll das gehen? Das ist meine Anregung für Jens. Gell, wo bist du? Da, danke. Ich könnte mir vorstellen, dass nach der Genesung der Regenten mit ihren Nationen sie ja wiederhergestellt sind. Das heißt, die wiederhergestellte Herrlichkeit von ihnen erfüllt die Stadt. Und hier müsste ich mal zurückgucken in den ersten Kosmos, die erste Schöpfung. Wie herrlich waren dort die Nationen und ihre Regenten? Ist das nicht ein Stück der Herrlichkeit, der Anfangsherrlichkeit, die hier wieder zurückkehrt in die Stadt, das neue Jerusalem? Als Gedankenanstoß. Oder wie sagen wir hier? Denkspuren. Ja. So, und jetzt wäre die Frage, die dann 25 und 26 behandelt. Die Tore werden bei Tag keinesfalls verschlossen, denn Nacht wird dort nicht sein. Und sie werden die Herrlichkeit und die Wertschätzung der Nationen in sie hineinbringen. Das ist eine Wiederholung. Die Tore der Stadt sind offen. Wir haben das hier schon besprochen. Da steht ein Engel an der Tür, der macht Kontrollen. Ja. Und nur wer sauber ist, wer geheilt ist, wer genesen ist, darf in die Stadt, kriegt einen weißen Kittel und darf eintreten. Das heißt, die Tore sind Tag und Nacht offen, weil es dort keine Nacht mehr gibt. In dieser Stadt ist immer Tag. Da musst du nicht mehr zumachen. Die Nacht ist draußen. Das heißt, in Anlehnung an die Gedanken von Jesaja 66, die man hier durchaus machen könnte, ist eben der Unterschied, dass es zwar im Millennium noch Nacht gibt, aber nicht mehr am neuen Jerusalem. Das ist der große Unterschied. Deswegen müssen wir diese beiden Kosmen auch trennen, unter anderem. Es gibt noch mehr Anhaltspunkte dazu. Das heißt also, jederzeit kann einer, der geheilt ist, dann in diese Stadt kommen. Und wir wissen ja, wenn Gott ein Gott des Maßes ist, wie Paulus ihm schreibt, sind auch seine Gerichte, seine Erziehungsmaßnahmen maßgerecht, sodass also jeder zum anderen Zeitpunkt diesen Heilungsprozess beenden kann. Und von daher, weil Gott da drin als wesenhaftes Licht ist und das Lämmlein verteilt dieses Licht, kann dort keine Finsternis sein. Da gibt es keine Nacht mehr. Und das sind ja alles so Dinge, um nochmal an das Lied zu erinnern, da kannst du doch in den Himmel gucken, gell? Man muss das auch nur lesen, was da steht. Da muss ich doch nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Nein, wer sich mit beschäftigt, hat auch Ahnung. Und deswegen wiederholt hier Johannes nochmal im Vers 26 diesen Gedanken, dass die Regenten die Herrlichkeit, ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen, nämlich ihre wiederhergestellte Herrlichkeit. Also, dass am Ende eben alles herrlich ist. Das ist doch das herrliche Ziel Gottes. Und Vers 27 dann der Hinweis, wenn die Stadt so hell ist, so rein, so göttlich, dann kommt in sie natürlich auch nichts Gemeines hinein. Ich lese nochmal wörtlich, und keinesfalls kommt in sie allbeliebiges Gemeines und der, der Gräuel und Lüge tut, hinein, sondern nur die Eingeschriebenen in den Buchrollen des Lebens des Himmels. Es gibt hier unterschiedliche Grundtexte, damit will ich mich heute nicht befassen, sondern hier geht es nur darum, dass die Stadt eine ganz besondere ist und dass hier Paulus, wenn er in 1. Korinther 15 in seinem Auferstehungskapitel deutlich sagt, recht hat, dass kein Fleisch und Blut die Regentschaft Gottes erben wird. Nur wer aus Geist und Wasser geboren ist und sein Gewand gewaschen hat, heilsgeschichtlich betrachtet, hat Zutritt in die Stadt. Und deswegen sind die Tore offen, aber bewacht. Ist ja auch logisch. In der Nähe Gottes hat Finsternis keinen Platz. Wir haben hier auch schon über Finsternis und Licht gesprochen. Finsternis ist absolut passiv. Die kann nicht werden, sondern die kann nur werden im Sinne von Licht zieht sich zurück. Man kann Finsternis nicht machen. Hat irgendwo dahin ist kein Finsternisschalter, gell? Sondern bloß ein Lichtschalter. Also Finsternis entsteht, wenn das Licht geht. Und die Finsternis kann nicht bleiben, wenn das Licht kommt. Und das ist doch schon heilsgeschichtlich ein Gedanke, gell? Das Finstere in diesem Kosmos kann nur hell werden, wenn Gott kommt. Und was sagt die Religion? Das Finstere muss zu Gott gehen, gell, damit es Licht wird. Ich meine, so ein Bibeltext gibt es auch, der ist aber Konjunktiv. Der Konjunktiv heißt, wenn die Finsternis zu Gott käme, was sie auch nicht kann, steht Konjunktiv, käme, würde sie Licht, gell, damit wir das Prinzip verstehen. Finsternis ist absolut passiv, kann nichts machen, handlungsunfähig. Und von daher ist doch ein schöner heilsgeschichtlicher Gedanke, gell? Alle Finsternis wird Licht, weil Gott das will und das macht. Nicht, weil die Finsternis das will und das macht. Das ist Religion. Macht euch frei von Religion und Religionsgesetzen. Die haben uns nichts zu sagen. 1. Johannes 5,20, der Geist belehrt uns. Nicht der Pastor, gell? Auch nicht der Wolfgang. Das musst du selber machen mit deinem Herrn und dem Wort. Und dann lernst du was. So, und jetzt wir kommen zum Kapitel 22, den ersten Versen. Hier finden wir so einen Abschluss in dreifacher Weise. Da geht es um das Wasser des Lebens, das Holz des Lebens und das Licht des Lebens. Und im Vers 1 heißt es, und er zeigte mir, komme ich gleich noch drauf, einen Strom des Wassers des Lebens, glänzend wie ein Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lämmleins herausgeht. Er zeigte mir einer der sieben Engel, die sieben Schalen haben. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, auch für die, die es noch nie gehört haben, die Engel, die heilsgeschichtliche Aufgaben haben, in Sonderheit hier in der Enthüllung, sind keine Engel des Gesetzes oder des alten Bundes, sondern wir haben einen ganz strategischen Vers in unserem Neuen Testament, in Hebräer 2, Vers 16, wo ganz eindeutig festgelegt ist, dass Gott Heilsgeschichte nicht mit den Engeln macht, sondern mit dem Samen Abrahams. In deiner Bibel steht das nicht so, weil die Übersetzer vielleicht da einen blinden Fleck haben, was auch immer. Da heißt es, er nimmt keine Engel, sondern er nimmt den Samen Abrahams. Bei dir steht, er nimmt sich nicht der Engel an. Und da frage ich immer, stimmt das? Haben die Pech gehabt, gell? Bleiben draußen. Was ein Unsinn. Nein, und daraus erkennen wir, wenn heilsgeschichtliche Handlungen durch einen Engel vollzogen werden, ich will nur zwei nennen, dann muss das einer aus dem Samen Abrahams sein. Wo endet das Samen Abrahams? Galaterbrief, Christus, der heilsgeschichtliche Christus in Haupt und Gliedern. Das heißt also, die Engel, die heilsgeschichtliche Aufgaben vollführen, die Enthüllung, Vers 1, die Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gab, da gab sie seinem Engel und da gab sie dem Johannes. Der sein Engel war kein Engel des Gesetzes, sondern einer nach Hebräer 2, Vers 16. Der Engel, wo der Johannes meinte, das sei der Herr und er will ihn anbeten, was hat er gesagt? Tu das nicht, ich bin einer deiner Mitbrüder, noch nie hat irgendwann ein Engel des alten Bundes sich Bruder genannt von einem, der zum Leib des Christus gehört. Also auch hier, das sind nur zwei Stellen, ich könnte noch ein paar andere aufführen, ist aber ein anderes Thema. Wichtig ist der Grundsatz zu wissen, wenn ein Engel in der Enthüllung handelt, ist das kein Engel des alten Bundes, sondern ein, ich sage es mal ganz direkt, auch wenn das einem oder anderen wehtun mag, es ist ein Glied am Leibe des Christus, der hier auf dieser Erde dazugehört hat und jetzt Engelfunktion ausübt. Und wir haben vorhin im Garten schon mal drüber gesprochen, der Leib des Christus muss alle Facetten der gesamten Schöpfung abbilden, um gerecht urteilen zu können. Im Leib des Christus muss es alles geben, was es je gegeben hat. Ich war mal Zeuge Jehovas, das wisst ihr, gell? Da braucht es auch ein paar von, die dann Zeugen Jehovas beurteilen müssen. Und was ihr alle wart, wisst ihr selber. Und es müssen auch welche auf Engelstufe gewesen sein, um Engel beurteilen zu können. Ich kann keinen Engel richten, weil ich noch keiner war. Könnte noch werden, gell? Vielleicht. Mal gucken. Wenn der Herr will, gell? So, und dass nur nebenbei, damit wir das recht einordnen können, er, der Engel, macht heilsgeschichtliche Handlungen. Und das ist kein Engel des alten Bundes. Er zeigt mir hier was? Das Wasser des Lebens. Einen Strom des Wassers des Lebens, glänzend wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lämmleins herausgeht. Wasser des Lebens. Ich möchte mal ganz kurz auch darauf hinweisen, dass Gott schon im Alten Testament, Psalm 36, 10, als der Quell allen Lebens bezeichnet wird. Das heißt, von ihm kommt das Leben schon immer. Das Wasser hier als Symbol für diesen Akt, was es auch noch kostenlos gibt, wie wir dann beim nächsten Mal in den Schlussbemerkungen noch erkennen werden, ist ein ganz besonderes Wasser. Und Jesus hat schon, als er über diese Erde ging, und ich erinnere an Johannes Kapitel 4, die Geschichte mit der Frau am Brunnen, von diesem Wasser gesprochen. Er redet mit einer Frau, die da Wasser schöpft, und ich will die Geschichte jetzt nicht erzählen, das führt zu weit, er kennt die ja. Und da sagt er zu ihr dann, das Wasser, was ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle Wassers werden, das hinein in äonisches Leben sprudelt. Also das Wasser, was du von mir kriegen könntest, die Frau wollte das ja gerne, gell? Und Jesus erklärt das jetzt, wie das zu verstehen ist. Ich bin sicher, die hat das trotzdem nicht verstanden. Seine Lernenden haben es auch nicht verstanden. Aber das spielt ja keine Rolle. Wir dürfen heute vielleicht das verstehen. Wenn du dieses spezielle Wasser in dir aufnehmen darfst, das ist ja das Wort im Grunde, dann wirst du selber zur Quelle des Wassers. Was heißt denn Quelle sein? Wenn du Quelle des Lebenswassers bist, was hast du denn dann? Das, was Jesus in Johannes 5, Johannes 6 ist es aufgezeichnet, schon gesagt hat zu seinen Lernenden, ihr habt dann Leben in euch selbst, so wie ich, sagt Jesus. Und bemerkenswert ist hier, dass dieses Wasser des Lebens, woher kommt? Von Gott und dem Lämmlein. Also müssen doch die Leibesglieder des Christus Quellen lebenden Wassers sein. Hat Jesus der Frau im Brunnen so viel versprochen? Offensichtlich nicht. Und in diesem Zusammenhang muss man das sehen. Und hier finden wir dann die letzte Thronbeschreibung. Das Wasser kommt vom Thron. Was ist dieser Thron? Er ist die wesenhafte Göttlichkeit, die dort konzentriert ist. Gott, Lämmlein, Tempel, Licht. Das ist die wesenhaft personifizierte Einheit der Gottesherrschaft im vierten Kosmos, im neuen Jerusalem. Und es heißt dann weiter im Vers 2, und inmitten ihrer breiten Straße fließt der Fluss, ja, genau, und das Wasser des Wassers, Stroms, diesseits und jenseits, ist Holz des Lebens, das 12-mal Früchte macht, gemäß einem jeden Monat seine eigene Frucht. Und die Blätter des Holzes sind zur Genesung der Nation. Punkt 1, Fluss. Denk mal an die Flüsse in der Schrift. Wir haben im Garten Eden hatten wir einen Fluss, einen Strom, der wurde zu 4 Flüssen. Im Millennium haben wir einen Strom, der wird zu 2 Flüssen, nach Osten und nach Westen. Und im neuen Jerusalem haben wir nur noch einen Strom. Und das ist die Lebensader der Nationen, wodurch sie geheilt werden können. Und warum steht es hier, dass an diesem Fluss Holz des Lebens wächst? Du hast, glaube ich, Baum gelesen, ja. Aber es ist nicht dein Problem, das ist Problem des Übersetzers. Ja. Im Hebräischen gibt es zwei Worte. Eins, das heißt Baum, das heißt Dendron. Und dann gibt es noch ein Wort, das heißt Holz, das ist Xylon. Und im Alten Testament, im Garten Eden, da stand ein Baum des Lebens. Nee, im Hebräischen steht da Etz. Und Etz kann Holz und Baum sein. Im Hebräischen wird das nicht unterschieden. Der Hebräer denkt wesenhaft. Für den ist ein Baum nicht ein Baum, sondern Holz. So besteht er schließlich aus Holz. Gell? Also das wesenhafte hebräische Denken denkt hier an Holz und nicht an die Form des Baumes. Warum tun die Übersetzer dann den griechischen Text vergewaltigen, indem sie sich nicht an das Original halten, des alten Bundes, und dort eben im griechischen Xylon hinschreiben? Ich will euch mal ein paar Beispiele nennen. Pfarrer Fleiter, der aus diesem Hause kommt, hat geschrieben, Lebensgehölz. Klingt schon mal besser, gell? Der alte Luther, gell? Luther, ich habe jetzt nur die 85-Übersetzung, die Älteren werden gleich sein, der schreibt, Holz des Lebens. Ist das nicht schön? Und die Verschlimmbesserungsfanatiker der Übersetzung, die dann revidieren, 84, die schreiben dann Bäume hinten, gell? Ja, so ist das mit den revidierten Bibeln, gell? Kannst du alle vergessen. Die Dabei-Übersetzung logisch, schreibt Hölzer. Heinz Schumacher macht einen Kompromiss, er schreibt Lebensbäume. Hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet. Und alle anderen schreiben Baum. Also die Übersetzung, die ich habe, sind etwa 35 und die paar aus dem Internet. Gibt es nur die drei, die ich eben erwähnt habe, wo darauf geachtet wird, dass das Holz heißt. Das Holz des Lebens ist wo? Enthüllung 2, Vers 7. Dem Siegenden werde ich zu essen geben aus dem Holz des Lebens, welches in dem Paradies Gottes ist. Wo ist das Paradies Gottes? In dem neuen Jerusalem offensichtlich. Die Nationen müssen genesen, um dann dorthin zu kommen. Und das ist gleichbedeutend mit Befreiung vom Tod. Jetzt möchte ich fairerweise auch nochmal Heinz Schumacher zitieren aus seinem Buch Durch Gottes Gerichte zum Gottesreich. Er schreibt hier, Seite 186, es handelt sich um die Menschenmassen, die das Gericht des Feuersees, das sicherlich nach Dauer und Schwere ein abgestuftes ist, da Gottes Gerichte wie seine Herrlichkeit viele Stufen haben, durchstanden haben. Der Messias führt ja Gottes Gericht hinaus zum Sieg. Man kommt nicht heraus, bis man auch den letzten Heller abgebüßt hat. Gott führt ins Totenreich und auch wieder heraus. Warum sollte dieser Grundsatz nur von dem ersten Tod gelten? Aller Tod wird ja einmal aufgehoben, unbestreitbar auch der zweite Tod als letzter Feind. Kleine Anmerkung habe ich noch, wie ihr mich kennt, gell? Da steht ja nicht aufgehoben, sondern unwirksam gemacht. Wir haben gestern schon mal darüber gesprochen. Das heißt, der Tod ist unwirksam gemacht, auch wenn es den noch gibt. Der alte Mensch ist unwirksam gemacht, auch wenn es den noch gibt. Ihr müsst mal auf die Worte achten. Indikativ, Präsens, Passiv, muss jetzt keine Grammatik lernen. Das ist eine ganz klare Aussage, dass das passiert ist. Wer hat denn die Schlüssel von Tod und Hades, Enthüllung, Kapitel 1, Vers 18? Christus, der entscheidet, wer da rein und raus geht. Und was die Dauer angeht, da haben wir eine ganz klare Aussage in 2. Korinther 10, 13, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Gott ist ein Gott des Maßes, maßlose Gerichte sind nicht seine Art. Und von dem ich euch gestern erzählt habe, in der Fußgängerzone, der ist offensichtlich der Meinung, das Gericht ist endlos. Gell? Die Strafe ist endlos. Hat einer 70 Jahre gesündigt, muss er für ewig in die Hölle. So einfach ist das für die, die nicht genau hingucken dürfen, können, wollen, wie auch immer. Ich komme zum Versen 3 und 4. Da heißt es hier, und das ist die schönste Stelle von dem ganzen Text eigentlich, und jedweder Verbannungsfluch wird nicht mehr sein, und der Thron Gottes und des Lämmleins wird in ihr, nämlich der Stadt, sein, und seine Sklaven werden ihm Gottesdienst leisten, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Es gibt keinen Verbannungsfluch mehr. Ich habe es schon erwähnt, jetzige Erde, Millennium, überall kann es dann noch schlechter werden. In oder vor dieser Stadt, dem neuen Jerusalem, kann niemand mehr schlechter werden. Da gibt es nur noch Heilung. Und zwar so lange, bis alles geheilt ist. Und hier erkennen wir, dass also das Ziel Gottes es ist, alles in seine Herrlichkeit zurückzuführen. Ist das nicht genau dasselbe, wie Paulus sagt in Philipper 2, Vers 10 und 11, alle Knie werden sich beugen? Oder 1. Korinther 15, 28, Gott wird allen alles sein. Gell? Ich habe da noch eine Schlussbemerkung zu diesem Vers, behalte es mal im Hinterkopf. So, und der heißt es, der Thron Gottes und des Lämmleins wird in ihr sein. Dieser Thron ist eine Autoritätsbeschreibung, denn sie heißt Gott und Lämmlein. Und wir haben von den Siegenden schon gehört, aus Kapitel 3, der Enthüllung, da geht es, die Säule sind, gell, vorhin, wenn du ein Stück weiter liest, Vers 21, da geht es noch weiter, da sagt er, der Siegende, ihm werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Aber er sitzt ja auf dem Thron. Da sitzt das Haupt, der Christus mit dem Vater und den Söhnen. In der Menschheitsgeschichte, wenn der König am Thron sitzt, wir sitzen da so links und rechts mit, gell? Das ist die Familie, die hockt da mit. Die Fremden, die stehen vor dem Thron, egal ob gute oder schlechte. Niemals auf der Höhe des Thrones, da ist nur Familie. Wir wollen uns hier nichts einbilden, das steht halt so da, gell? Die Siegenden sind Teil des Lämmleins aus den sieben Versammlungen. Ganz wichtig. Und von daher wissen wir hier, dass das neue Jerusalem sozusagen der Abschluss, der Äonenabschluss oder den Äonenabschluss darstellt als Regierungszentrale für das ganze All. Und deswegen haben wir hier in der letzten Thronbeschreibung diese wesenhafte Göttlichkeit konzentriert in Gott, Lämmlein, Tempel, Licht, Söhne, Leibesglieder, alles was dazugehört. Es ist eine wesenhaft personifizierte Einheit, die uns hier vorgestellt wird. Und jetzt kommt das schreckliche Wort nach, dass seine Sklaven ihm Gottesdienst leisten. Es gibt ja Brüder, die sagen, wir sind keine Sklaven. Wir sind Söhne, ja. Hoppla. Also, was war denn das im ersten Vers der Enthüllung? Ich will erstmal die Sklaven aus der Enthüllung aufzählen. Der Johannes wird als Sklave bezeichnet, der die Enthüllung von dem Engel empfängt. Die 144.000 aus Israel im Kapitel 7 werden als Sklaven bezeichnet. Die Propheten im Kapitel 10 werden als Sklaven bezeichnet. Die Heiligen im Kapitel 11 sind Sklaven. Mose ist ein Sklave Gottes, Kapitel 15. Der Paulus kommt auch vor, aber das verrate ich euch nicht. Der hat aber selber was geschrieben, nämlich in Galater 1, Vers 10 oder Römer 1, Vers 1. Ich nehme Römer 1, Vers 1, wo er sein Evangelium vorstellt. Da sagt er, er nennt sich Paulus Sklave Jesu Christi. Das ist immer jetzt besser als Paulus, gell? Weil wir sind Söhne, keine Sklaven. Ja, und die werden sein Angesicht sehen, stell dir das vor. Mose wollte das schon mal, gell? Und da hat er ihn nur von hinten gesehen, ganz vorsichtig. Und jetzt dürfen wir sein Angesicht sehen, was ein Ding. Da könnte man mal ein Lied draus machen, gell? Wir kennen sein Angesicht noch nicht oder so irgend sowas, gell? Wäre ein Vers für das Lied. Macht ihr mal den Vorschlag dem Liederdichter. Das wäre nicht schlecht. So, und jetzt ist noch wichtig, dass hier noch zum Schluss heißt, sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und wir finden das von den Siegenden, dass sie noch was haben. Von den Siegenden heißt es im Kapitel 3, Vers 12, ich werde auf ihn, den Siegenden, meinen Namen, den Namen meines Gottes, den Namen der Stadt, schreiben, also drei Namen, gell? Namen Gottes, meinen Namen und Namen der Stadt. Bei den 144.000 in Kapitel 7, die sind versiegelt, als Israel. Da wird aber nicht gesagt, wie. Die Art des Siegels kennen wir nicht. Die zweiten 144.000, das Kapitel 14, da heißt es, sie sind versiegelt an ihren Stirnen mit dem Gottesnamen. Ob der da steht oder ob du das nur wahrnimmst, eine andere Sache, kann man sich drüber streiten, ist aber nicht nötig. Die Stirn ist zweifellos ein geeigneter Ort, weil die wird von jedem gesehen, keine Frage. Und selbst der Feind, ja, das wilde Tier, mit dem Malzeichen macht er dasselbe, gell? Die Stirn und die Hand ist das Kennzeichen drauf, sodass es jeder sieht. Und deswegen zum Schluss hier, ich komme zum Vers 5, Nacht wird nicht mehr sein und sie werden nicht Bedarf des Lichts an der Leuchte haben, auch nicht das Licht des der Sonne, da der Herr, der Gott, auf sie leuchten wird und sie werden regieren hinein in die Äonen der Äonen, die Sklaven Gottes. Dass Nacht nicht mehr ist, haben wir schon festgestellt, dass der Herr, der Gott, auf sie leuchten wird, haben wir auch festgestellt, wie die Leuchte ist, das Lämmlein, die das Licht verbreitende Moment ist das Lämmlein, durch das Lämmlein leuchtet das wesenhafte Licht, weil Gott selber Licht ist. Und so wie auch seine Glieder Licht sind, die über diesen Kosmos, in diesem Kosmos noch auf dieser Erde laufen, und das schon vor Golgatha, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Ja, das Ganze ist abgeschlossen, erst hinein in die Äonen der Äonen. Die heilsgeschichtlichen Zeiträume kommen zum Abschluss. Und wenn alle geheilt sind, wenn alles in der Herrlichkeit Gottes ist, sind die heilsgeschichtlich definierten Äonen zu Ende. Dann fängt wegen mir die Ewigkeit an, da kann man auch drüber diskutieren. Aber wer den Begriff Ewigkeit in die Bibel trägt, hat keine Ahnung vom Anfang und Ende der Heilsgeschichte und was damit zusammenhängt. Und von daher müssen wir deutlich sagen, es geht in der Bibel, im Wort Gottes, nur um diese Zeit der Heilsgeschichte. Was danach kommt, wissen wir nicht. Und was vorher war, auch nicht. Es gibt Andeutungen, keine Frage. Aber, und das möchte ich noch betonen zum Schluss, manche meinen ja, dass Paulus weiter guckt als Johannes. Dem kann ich nicht mehr zustimmen, weil Paulus erklärt uns ja nicht, wie das Ganze passiert. Er sagt nur, dass alles in der Herrlichkeit Gottes landet. Er sagt, Gott wird allen alles sein. Johannes hingegen beschreibt uns, wie der Genesungsvorgang funktioniert. Er gibt uns auch kein Datum, gell? Aber er definiert das Ende. Wenn die Äonen zu Ende sind, ist auch alles geheilt. Also man kann nicht sagen, dass Paulus weiterguckt. Der eine ist, sagen wir, der eine erzählt dir was und der andere malt ein Bild. Gell? Und beides zeigt dasselbe Ergebnis. In Enthüllung 5, Vers 13 haben wir schon einen Hinweis gehabt. Jedes Geschöpf wird Gott Herrlichkeit zusprechen. Was macht Philipper 2? Selber alle Knie beugen sich, weil er akzeptiert wird als Sieger. Ja, so viel zur Innenarchitektur und der Bewohner für das neue Jerusalem. Wenn der Herr will und ihr auch, und die Konferenzleitung das auch will, dann können wir das nächste Mal den Schluss der Enthüllung hier behandeln. Und danach, ja, fangen wir von vorne an, gell? Ihr wisst schon alles, dann ist das überflüssig. Gut, ja, der Herr segne sein Wort an euch allen. Amen.